Du hörst die Stimme der jungen Wirtschaft. Der Podcast für und mit herausragenden Persönlichkeiten. Dies ist ein Projekt, gehostet von den Wirtschaftsunion Karlsruhe. Wir wünschen dir viel Vergnügen beim Anhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stimme der jungen Wirtschaft. Wir, die Wirtschaftsunion Karlsruhe, freuen uns, weiterhin spannende Gäste einzuladen, regional und auch international. Ich bin die Leonie und durfte bereits diesen Arbeitskreis leiten, Politik und Persönlichkeit. Daher freue ich mich besonders auf unseren heutigen Gast. Michael Fichtner ist eine Persönlichkeit und nicht nur Geschäftsführer der Doro-Klinik, sondern selbst aktives Mitglied der Wirtschaftsjunioren Hochrhein. Er schildert uns in dieser Folge, wie er innerhalb von nur 3 Jahren vom Praktikant zum Klinikmanager wurde und was wir daraus lernen können. Viel Spaß beim Anhören.
Einen wunderschönen, lieber Michael. Schön, dass du heute bei uns bist beim Podcast Stimmen der jungen Wirtschaft. Und ich freue mich, dass wir jetzt ein illustres Gespräch haben, nachdem wir schon so ein cooles Vorgespräch haben. Ich bin so gespannt, was du uns alles erzählen kannst. Aber sag doch mal, wer bist du denn und in welchem WJ-Kreis bist du und überhaupt?
Ja, vielen lieben Dank erstmal, dass ich da sein darf. Ich bin Michael Fichtner. Ich bin bei den Wirtschaftsunionen am Hochrhein aktiv und wir sind in Kontakt gekommen über eine gemeinsame Veranstaltung, die wir besucht hatten. Und da hattest du mich einfach angesprochen, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und hatten dann festgestellt, oh ja, das könnte ja was Cooles werden.
Genau, verrat doch mal, also die Folge heißt ja vom Praktikant zum Geschäftsführer, so in 3 Tagen oder so. Also ich meine, es ist ja, irgendwann kann man ja schon mal vom Praktikant zum Geschäftsführer werden, aber die Zeit, der Zeitfaktor ist ja bei dir einfach, das war ja so schnell.
Ja, ja.
Wo bist du denn da?
Ich bin aktuell geschäftsführender Klinikmanager der Doro-Klinik. Die Doro-Klinik ist eine Zahn- und Schönheitsklinik in Deutschland an der Schweizer Grenze. Wir haben inzwischen 8 Standorte, 350 Mitarbeiter und fühlen uns da ganz wohl. Und ich bin dort reingekommen, wie du schon richtig gesagt hast, als Praktikant vor knapp 10 Jahren sozusagen. Raus aus der Uni und hatte die Möglichkeit, dort einfach eine Woche reinzuschnuppern. Aus der Woche sind dann 2 geworden, aus 2 Wochen sind 4 Wochen geworden. Und dann hatte ich das Gespräch mit dem Inhaber und Gründer, Andreas Doro, und dann gesagt, hey, das könnte doch irgendwie was werden. Zum damaligen Zeitpunkt waren es 30 Mitarbeiter, ein Standort. Und so habe ich dann angefangen als Assistent der Geschäftsleitung. Und ich habe praktisch einfach alles gemacht. Also wirklich, was anfällt. Ich habe die Ärzte dabei unterstützt, auch Privatwohnungen zu finden. Ich habe mich natürlich um die ganzen Business-Themen gekümmert. Wenn ein Zahnarztstuhl kaputt gegangen ist, habe ich mich auch da mal hingelegt und den versucht zu reparieren. Und so sind wir einfach nach und nach gewachsen über die Jahre. Und irgendwann war es einfach notwendig, gewisse Strukturen mit reinzunehmen. Und das war dann schon nach 3 Jahren, um ehrlich zu sein. Da bin ich dann offiziell als Klinikmanager reingekommen. Und über die Jahre sind wir dann weiter expandiert, weiter gewachsen. 2019 hatte dann der Andreas Doro einen Investor mit reingenommen in die Gesamtkonstellation. Und in dem Zusammenhang hat man gesagt, okay, wir brauchen noch einen kaufmännischen Geschäftsführer. Und die Stelle wurde dann mir zugeteilt sozusagen. Und seitdem teile ich mit dem Andreas zusammen die Geschäftsführeraufgaben in den Unternehmen. Und wir wurschteln uns da jeden Tag so durch.
Sehr cool. Das heißt, was ist dein beruflicher Background? Hast du irgendwas studiert, gelernt oder so? Was war das nochmal?
Genau. Ja, ich habe erst Wirtschaftsingenieurswesen studiert, den Bachelor in Reutlingen und habe dann einen Master in Business Management in Trier noch obendrauf gemacht.
Okay, und das heißt von Praktikum und dann Geschäftsführung in 2019 war dann jetzt genau wie viel Zeit?
Bis ich das geworden bin, das waren 7 Jahre, so Pi mal Daumen.
Genau. Also halt so von der Pike alles.
Ganz genau.
Ja. Genau, und du hast ja auch gesagt, also wenn ihr mit einem Standort mit 30 Leuten, jetzt habt ihr mehrere, 8 hast du, glaube ich, gesagt.
8 Standorte, genau, 350 Mitarbeiter.
Genau, und das geht doch wahrscheinlich auch nicht einfach so und ohne Wachstumsschmerzen. Was sind da deine Erfahrungen und deine Tipps?
Ja, Wachstumsschmerzen ist das richtige Wort für den Begriff oder für den Prozess, der da stattfindet. Wir sind häufig schneller mit den Ideen als mit den Strukturen zum Nachziehen. Und hatten dann immer wieder so alle 2-3 Jahre, das haben wir dann wirklich aktiv gemerkt, wenn es dann geknarzt hat, schwierig geworden ist, die Fluktuation zugenommen hat, Dass es dann notwendig war, einfach wieder auf so einem Level Strukturen einzuziehen und dann nach und nach reinzukommen. Also die größte Herausforderung ist nach wie vor Personal, einfach grundsätzlich bei uns in der Branche, aber ich glaube, das ist inzwischen branchenübergreifendes Hauptthema geworden. Und dann damit einhergehen der Wissensverlust. Also du hattest den schönen Begriff Wissensnachhaltigkeit mal mit reingebracht in diesem Vorgespräch, der mich sehr zum Nachdenken bewegt hat. Weil das einfach ein Riesenthema ist. Also man muss sich vorstellen, man hat eine Abteilung mit 5, 6 Leuten und aus welchen Gründen auch immer gehen da einfach 2, 3 in der Regel dann auf einen Schlag, verlassen das Unternehmen und dann fängt man einfach bei null an, wenn man da nicht seine Hausaufgaben gemacht hat. Da haben wir uns viel Finger verbrannt, sagen wir es mal so, viele Erfahrungen gesammelt und sind an uns gewachsen.
Und kannst du das konkreter machen? Also wo habt ihr euch wie die Finger verbrannt und welche Strukturen habt ihr dann eingezogen?
Aber das sind ganz unterschiedliche Themen. Fangen wir an. Ein einfacheres Beispiel an der Rezeption. Wenn da die Prozesse nicht gut funktionieren, dann merkt es der Patient sofort. Das ist ja die erste und die letzte Anlaufstelle. Und wenn machen wir es noch ein bisschen spezifischer, nehmen wir den Bezahlprozess. Also der Patient möchte einfach bei uns bezahlen. Da gibt es einen klassischen Vorgang, wie das abzulaufen hat, wie die Sachen funktionieren. Und das war einfach eine Information, die haben wir als Gott gegeben, so genommen, das wird schon funktionieren und es hat sich ja keiner beschwert. Und plötzlich fallen einfach zwei spezifische Personen raus und dann stehst du da und dann hast du eine Patientenbeschwerde nach der anderen und man muss sich plötzlich mit Zahlungsdienstleistern beschäftigen und warum funktioniert das EC-Gerät nicht und was steht da hinten dran? Und die Lösung ist banal. Klar, man muss einfach SOPs schreiben, also Arbeitsanweisungen und die dann hinterlegen, festlegen, Teamleiter ausbilden, das Wissen streuen. Also wirklich, es ist so, im Nachhinein denkt man, ja, klar, ist doch logisch, aber in dem Moment, wo man einfach mit Vollgas auf der Expansionsschiene unterwegs ist, da schaut man nicht links und rechts, sondern hat einfach nur sein Ziel vor Augen. Und solche Sachen fallen dann schnell hinten runter.
Und habt ihr dann auch irgendwie so was für die Leute gemacht? Also so irgendwie, also das eine sind so Strukturen und Arbeitsabläufe, SOPs und so, aber auch noch irgendwas in den Soft-Skill-Bereich?
Ja, also das ist so unser Hauptthema, womit wir auch Mitarbeiter-Recruiting uns ein bisschen aus der Masse herausnehmen. Uns ist extrem wichtig. Wir wollen morgen besser sein, als wir es heute sind. Also das ist ganz, ganz klar unser Credo. Deswegen haben wir eine Kombination von externen und internen Schulungen. Wir machen viel, dass wir immer grüppchenweise zu externen Trainern schicken, die das dann aufbereiten und dann für die Abteilung, für den Bereich wieder präsentieren und selber vorstellen. Machen wir es aber auch intern, dass wir uns entweder Trainer ins Haus holen, externe Trainer zu bestimmten Themen, oder dass wir bestimmte Personen aus einzelnen Fachbereichen nehmen und die sozusagen ermächtigen und sagen, hey, mach mal bitte standortübergreifend für das Thema Patientenbeschwerden oder Patientenumgang, Patientenberatungen, wie wir es jetzt gerade eben gesagt haben, wie telefoniert man richtig und effizient zu den einzelnen Bereichen. Und machen dann am Wochenende immer wieder Schulungen auf freiwilliger Basis für bestimmte Themen, für andere Themen Pflichtveranstaltungen und entwickeln uns da weiter. Also wir hatten jetzt erst vor, ich glaube vor 3 Wochen, genau, vor 3 Wochen und vor 4 Wochen hatten wir mit all unseren Ärzten eine größere Schulung sonntags, wo wir uns haben. Da ging es dann auch so, hey, wie lief das erste halbe Jahr? Was haben wir vor für das nächste Jahr? Und jetzt, dieses Wochenende am Samstag, findet auch wieder eine Veranstaltung für unsere Teamleiterinnen statt, wo die sich standortübergreifend austauschen. Weil da ist einfach, es ist so viel Wissen im Unternehmen vorhanden, was oft nicht sichtbar ist. Und überspitzt formuliert, man muss nur die richtigen Leute an eine Stelle packen und dann wächst da schon was ziemlich Cooles draus. Man muss es ein bisschen moderieren und dann kommen da aber grandiose Ideen heraus, die man selber nicht hat. Also da großer Appell an alle Führungskräfte, vertraut euren Leuten. Die haben alle was auf dem Kasten, deswegen habt ihr sie eingestellt.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja schon sehr modern. Also ich höre sowohl als auch. Ich würde sagen, ah ja, ist doch logisch. Also man stellt sich doch keine, also Leute mit, die man beim Arbeiten Patienten betreuen muss ein, sondern Leute, die ja was wollen im Idealfall. Also gerade jetzt in deiner Branche stelle ich mir das vor, dass sie ja irgendeinen Grund haben, warum sie da arbeiten. Und dann eben, das Wissen ist schon im Raum, sage ich gerne, jetzt in meinem Metier sozusagen. Und es ist ja cool, wenn ihr das so mitmacht. Da wäre jetzt noch meine Frage, ich kenne den Andreas Guru nicht. Wie tickt der denn so? Hast du dem das beigebracht mit, ey, die sind schlau, lass die mal machen? Oder war der so mit, oh ja, klar?
Das ist eine gute Frage. Wie beschreibe ich Andreas Doro? Du musst dir ein Duracell-Häschen vorstellen, was nie die Energie verliert und morgens aufsteht und 10 Ideen hat. Und am Abend, also du hast dann 9 bearbeitet und am Abend fragt er dich nach genau der, die du nicht bearbeitet hast. Also das ist schon sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Aber er ist wirklich der kreative Kopf, das Vorantreiben, das Weiterbringen, das neue Ideen mit reinholen, Wissen von A nach B zu transportieren. Also das ist er, eins zu eins. Und wir mussten aber lernen, mehr auf unsere Leute zu vertrauen, weil spricht ja immer von dem berühmten Elfenbeinturm, in dem die Leute dann sitzen. So ganz so extrem ist es bei uns nicht. Wir pflegen eine extrem offene Kommunikation, flache Hierarchie. Also es gibt Andreas und den Rest sozusagen. Aber auch wir müssen natürlich lernen, mehr die Leute mit einzubeziehen, weil man einfach schneller ist und agiler, wenn man seine eigene Idee hat und denkt, komm, die setzen wir jetzt gleich um. Also klassisch Lean Management ist das ja so der On-Vogue-Begriff im Moment, fail fast, ausprobieren, testen, machen und dann wieder von vorne anfangen. Und da die Leute mitzunehmen, das ist die große Herausforderung geworden, vor allem in der Größe. Also da arbeiten wir ganz brandaktuell an unserer eigenen internen Kommunikationsstruktur, wie wir die weiter verbessern und optimieren können.
Und was habt ihr dazu schon gefunden? Ich stelle mir vor, das haben ja andere bestimmt auch, diese Herausforderung.
Ja. Also auch da haben wir uns einem externen Trainer bedient, weil es uns gezeigt hat, man braucht oft den Blick von außen, um dann nochmal ein bisschen genauer reinzugehen, der auch einem mal Kontra gibt im richtigen Moment. Das ist, glaube ich, die wichtigste Fähigkeit von externen Trainern aus meiner bisherigen Erfahrung. Und wir sind im Moment dabei, eine Art, der Arbeitstitel ist Good to Great, und da praktisch eine Gruppe zu erstellen mit Key-Persönlichkeiten aus dem Unternehmen, die dann ein gemeinsames Board haben und deren Aufgabe es dann sein wird, unsere Ideen einmal in Sparring zu bewerten. Und da sind alle Fachbereiche mit drin, also alle, die man so braucht. Und wenn wir dann sagen, okay, wir haben jetzt einen bestimmten Reifegrad erreicht, dann wird es an eine Projektgruppe oder an einen Standort, das ist dann themenabhängig rausgegeben, pilotmäßig getestet, in der Praxis nochmal umgesetzt. Und wenn wir dann feststellen, okay, wir haben eine Marktreife sozusagen erreicht, dann geht es raus in alle Standorte. Auch da denkt man wieder, okay, macht man ja immer so, aber die Realität ist einfach, man hat eine Idee, man spricht mit Person A, am nächsten Tag bin ich beruflich bedingt am Standort B, dann spreche ich dort mit Leuten, die haben wieder einen anderen Wissensstand, und im Zweifelsfall gibt es dann motivierte Mitarbeiter, die das sofort umsetzen, und dann hast du sofort 3, 4, 5 unterschiedliche Prozesse am Laufen zu einem und dem gleichen Thema. Alle wollen es richtig machen und die Schuld liegt immer bei demjenigen, der es angestoßen hat, sage ich. Deswegen sind wir jetzt dabei, das ein bisschen mehr so als Forschungs- und Entwicklungsabteilung zu sehen und da die Prozesse dann voranzutreiben.
Das klingt cool mit Forschung und Entwicklung, auch sehr modern. Und ich höre da ein bisschen so Design Thinking und so Sachen raus, vielleicht. Oder sogar Objective Key Results, weiß nicht, das ist ja auch modern, weiß ich nicht. Also ist ja auch schon weit bekannt, wenn man im agilen Umfeld.
Jetzt nicht spezifisch unter diesen Begrifflichkeiten, aber im Endeffekt ist es das. Also die ganzen Theorien, die es am Markt gibt, die haben ja ihre Ursache in der Arbeitswelt, in der Berufswelt, und gibt dafür, je nachdem, welche Philosophie zu einem passt, bestimmte Werkzeuge, die man dann einfach anwenden kann. Aber auch da, es gibt nicht das goldene Werkzeug oder den goldenen Weg, den man einfach 1:1 kopieren kann. Man muss sich viele, viele Sachen anschauen, viel ausprobieren und schauen, okay, was passt für einen selber auch, was passt vor allem zur Unternehmensphilosophie. Weil auch da haben wir schon gedacht, komm, wir machen jetzt ganz cool was, Management by Objectives, und das ging komplett in die Hose, weil wir in der falschen Branche sind, oder was heißt in der falschen Branche, wir sind in einer anderen Branche, wo das zielgetriebene Arbeiten die Leute nicht abholt. Das muss man für sich da immer einfach herausfinden.
Und wie macht ihr das dann? quasi zu sagen, okay, wir probieren das aus, wir gucken, was passt. Das kostet ja unfassbar viel Zeit. Ja. Irgendjemand muss ja da auch mal rausfinden, was für Tools, Möglichkeiten, Strategien, wie auch immer. Was gibt es da überhaupt? Da muss es ja noch irgendjemand mal antesten sozusagen. Und wie macht ihr das versus Tagesgeschäft? Irgendwie muss man ja auch die Patienten glücklich machen, Geld verdienen und so weiter, MitarbeiterInnen weiterentwickeln. Also ich meine, ihr habt ja ansonsten, also das Normale in Anstrengung ist ja schon, hat man ja genug zu tun. Wie macht ihr das?
Das ist eine gute Frage. Also, was vielleicht offensichtlich ist, ist, dass wir halt keine 40-Stunden-Woche haben an bestimmten Stellen. Aber das sind halt Leute, die machen das aus Überzeugung und haben da Spaß dran, sich weiterzuentwickeln und reinzukommen. Und über den Weg geht's. Und wie ich es vorher gesagt hatte, wir machen es dann ja wirklich spezifisch an einem unserer kleineren Standorte. Und die nehmen wir bewusst mit und sagen aktiv: Hey Leute, das ist jetzt ein Prozess. Wir machen das 4 Wochen und dann setzen wir uns nochmal zusammen hin. Dafür braucht es einfach bestimmte Personen im Unternehmen, die das dann begleiten. Bisher lief das tatsächlich alles über Andreas und mich. Und wir haben jetzt aber einfach festgestellt, dass wir schon seit einer Weile der Flaschenhals sind bei vielen Themen und haben uns jetzt dazu ganz aktuell, also seit Januar, haben wir eine Mitarbeiterin bei uns, die nur sich um Prozessentwicklung kümmert und die Sachen sozusagen federführend vorantreibt. Mit Unterstützung von Johannes, also ist mein Assistent, mit Unterstützung von der Personalabteilung und ein paar anderen Personen, die einfach schon ein paar Jahre bei uns mit im Unternehmen sind, die dann praktisch unsere Multiplikatoren sind.
Und wie findet ihr diese Leute, die dann tatsächlich sagen, ah ja, geil, neuer geiler Scheiß, die Chefs haben wieder was ausprobiert, wir machen mal Testballon. Wie findet ihr die, die damit machen? Oder wie inspiriert ihr die, dass das eine gute Sache ist und jetzt nicht die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die Leute zu finden, halte ich für unmöglich. Also die Leute zieht es dann gegenseitig an. So würde ich das eher beschreiben. Also ich frage mich manchmal, okay, wie haben wir es jetzt geschafft, dass da die Leute sich so gut untereinander verstehen? Und das ist wirklich, weil die sich halt gegenseitig empfehlen, eine Freundin kennen, einen Bekannten kennen und die Leute dann mit reinholen. Nicht jede Idee, die wir haben, sagen die: Juhu, super, lass es uns ausprobieren. Also, um ehrlich zu sein, ist es eher so, von 10 Ideen sagen die bei 8: Oh Gott, geh mir weg damit. Und dann müssen wir auch einfach sagen: Okay, warum, wieso, weshalb, was sind die Gründe, was sind die Herausforderungen, wo siehst du, dass es scheitert, warum glaubst du, gibt es dadurch keine Verbesserung? Und das ist dieses aktive Sparring, was man einfach braucht. Und wir aus Perspektive der Geschäftsleitung müssen auch sagen: Ja, okay, dann funktioniert es auch nicht. Also die Profis sitzen direkt in dem Prozess und deren Stimme ist in dem Moment wichtiger als unsere Stimme. Klar, es gibt mal bestimmte Dinge, die einfach aufgrund von Anforderungen, gesetzlichen Themen, buchhalterischen, steuerlichen, weiß was ich was, die müssen wir reindrücken. Das ist halt so. Kommen wir nicht drum rum, das haben alle Unternehmen die Herausforderung. Aber immer wenn es um die Effizienzsteigerung geht, die Effizienzverbesserung, dann ist der Prozess ja der Experte, nicht wir. Wir sind diejenigen, die den Stein ins Rollen bringen. Und was man sich einfach nur klar machen muss, das finde ich ganz, ganz wichtig: Es gibt Aktivierungsenergie. Der Andreas sagt immer hier aus der Chemie, man kennt das ja, Knallgasexplosion. Man muss am Anfang was reinschieben und reindrücken. Und erst wenn die Kugel ganz, ganz oben ist, dann fängt sie an zu laufen. Und ich behaupte, dass die meisten Menschen auf der Hälfte vom Berg hoch aufhören und sagen: Er hat nicht funktioniert. Und doch, es hätte funktioniert. Man hätte nur noch ein bisschen länger durchhalten müssen, ein bisschen länger probieren müssen. Und da zählt es dann halt, das ist dann unsere Aufgabe, zu sagen: Komm, wir probieren es noch ein bisschen. Wir machen noch mal eine Woche dran, um dann die entsprechenden Ergebnisse und Erfahrungswerte zu haben.
Das ist ein mega schönes Bild, ja, zu sagen, okay, erstmal Energie reingeben, langen Atem, unterschiedlich lange
Ja.
Atemweisen, bis es dann knallt im besten Sinne und es zum
Genau.
Selbstläufer wird, ja. Das ist
Ja.
mega. Hast du noch 3 Tipps sozusagen für ZuhörerInnen, die in einem ähnlichen Ding sind, also andere Branche vielleicht, aber so, ah, wir wachsen so schnell, huch. Oder
Ja.
auch wie man die Leute kriegt. Habt ihr irgendein, genau, das war eine Frage. Habt ihr nicht irgendein spezielles Recruiting-System auch?
Also das sind jetzt ja 2, 3 Fragen. Also die Tipps
Ja.
können wir gerne hinten dran noch stellen zum Recruiting. Das ist mit Abstand die größte Herausforderung. Und diesen Prozess, den wir da durchlaufen haben, der hat auch Jahre gedauert. Das sind unterschiedliche Baustellen, die wir da gemacht haben. Also ein Thema ist: Wir haben eine Du-Kultur. Aber ich sage immer, es bringt jetzt nichts zu sagen, okay, wir sind jetzt alle per Du und dann kriegen wir neue Bewerber. Blödsinn, Bullshit. Das muss zum Unternehmen passen. Und wenn es nicht passt, dann lass die Finger davon. Aber man muss sich selber seiner eigenen Werte bewusst werden. Das finde ich der allererste und wichtigste Schritt. Weil nur wenn man sich selber kennt, kann man auch sagen, okay, was können wir nach außen hin kommunizieren? Wer sind wir eigentlich? Welche Personen passen dazu? Und dem Zusammenhang ist für uns einfach immer klar gewesen, wir bewerben uns für den Mitarbeiter. Und das ist uns nicht jetzt erst klar, seitdem die Arbeitsmarktsituation so ist, sondern das war schon vor 10 Jahren klar. Weil uns ging es immer darum, wir wollen die coolen Leute haben und um die muss man kämpfen, von der ersten Minute an. Unser Recruiting-Prozess aktuell sieht so aus, wir machen zum Beispiel Social Ads oder Stellenanzeigen, und die Leute tragen sich ein, Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Handynummer. Wenn sie einen Lebenslauf da haben, ist gut, wenn nicht, ist auch egal. Dann landen die bei uns in einem Kanal und dann versuchen wir, die innerhalb von 48 Stunden anzurufen, telefonisch zu erreichen. Und dann wird erstmal gequatscht, hey, wer bist du, was machst du, was interessiert dich, wo willst du hin? Also wirklich das Persönliche ein bisschen abklopfen. Und erst dann, wenn wir sagen, okay, das könnte funktionieren, sagen wir mal ein Bewerbungsgespräch und bringen da mal Unterlagen. Aber auch da, ich sage immer, ich brauche den Lebenslauf, dass ich alle Infos auf einem Blatt habe, dass ich der Personalabteilung geben kann. Aber ich stelle keine Unterlagen ein, sondern Menschen. Und deswegen interessiert mich der Mensch, der dann vor mir sitzt. Und das Bewerbungsgespräch kann dann 15 Minuten bis 2 Stunden gehen. Also da ist alles drin. Da gibt es kein, da habe ich eine gewisse Struktur. Klar habe ich bestimmte Fragen, um so ein bisschen situative Themen herauszufinden. Aber im Kern geht es darum, den Menschen kennenzulernen. Daran anschließend gibt es immer ohne Ausnahme einen Schnuppertag, mindestens einen, eher auch mal 2 oder auch sogar mal eine ganze Woche, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, uns kennenzulernen und wir können sie kennenlernen. Auch hier wieder in dem Entscheidungsprozess nachher, wenn das Team sagt, finde ich gut oder finde ich schlecht, haben die höhere Entscheidungskompetenz als ich sozusagen, als derjenige, der das Bewerbungsgespräch geführt hat. Ich kläre vorneweg nur die Hygienefaktoren, also Gehalt, Arbeitszeit, keine Ahnung, alles Themen, die da sein müssen, damit eine gewisse Basis da ist. Aber ob die Leute nachher Bock drauf haben und die Stelle wirklich passt, das wird dann in der Abteilung geklärt. Eine einzige Frage gebe ich den Bewerbern immer mit für diesen Schnuppertag und sage, finde für dich heraus, ob sich's gut anfühlt. Man kann so viel über Fakten diskutieren und sagen, oh, okay, die haben die Kantine, die haben das, die haben Fitnessstudio-Abo, alles schön und gut. Wenn du aber jeden Tag genervte Kollegen hast und keinen Bock drauf hast, dann bringt dir das alles nichts. Also du musst einfach nur für dich die Frage beantworten, finde ich es geil hier, habe ich Bock drauf, habe ich Spaß drauf? Und wenn ja, dann mach's. Probier es einfach, spring rein. Und Arbeitsverhältnisse sind inzwischen nicht mehr so, dass sie auf, keine Ahnung, 20 Jahre ausgelegt sind, sondern probier es aus, schnupper rein und guck, wie es sich anfühlt. Und dann kommt natürlich der ganze Vertragsgedöns, also der ganze Standardprozess personalmäßig. Aber das ist das letzte Glied in der ganzen Kette. Vorne dran ist nur, was ist das für ein Mensch und was für Fähigkeiten hat der und wo können wir die optimal einsetzen. Es gibt noch eine kleine Anekdote. Wir haben ein Mitarbeiter bei uns im Empfang, der hat beim Obi gearbeitet. Und der Andreas ist umgezogen und hat in dem Haus lauter Lampen gebraucht. Und dann hat er einfach nur einen Haufen Lampen gekauft. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, Michael, der Typ ist irgendwie anders. So, ich glaube, den könnten wir nehmen. Und dann bin ich in den Obi gegangen und habe den aktiv angesprochen, habe ihm meine Visitenkarte gegeben und gesagt, du, wenn du mal Bock hast, dann melde dich bei uns. Und der arbeitet jetzt seit Jahren, ich weiß es, 7, 8 Jahre oder sowas, bei uns am Empfang. Und ist da einfach ein bestimmter Menschentyp. Öfters ist es so, dass wir auch Bewerber haben und erst dann die Stelle finden. Das ist jetzt wieder aus Prozesssicht eher schlecht. Aber was die Unternehmenskultur angeht, spiegelt das ziemlich gut unser Doing wider.
Ja, das hört sich sehr menschenzentriert an. Das gefällt mir sehr gut. Also lebt ihr das, also was ich so ein bisschen auch im Vorgespräch rausgehört habe, die Patienten sind natürlich wichtig, ja, denen soll es da gut gehen, die sollen sich wohlfühlen und so weiter. Also vielleicht auch noch gleich zwei, drei Sachen sagen mit, was macht ihr dann nochmal mit denen? Also ich meine, Schönheit und Zahnmedizin ist so das eine. Und das finde ich halt mega schön. Das habe ich auch an anderen Punkten schon erlebt und dann enttäuschte MitarbeiterInnen gehabt, die dann bei mir im Coaching oder Training saßen, so mit, ja, für unsere Kunden machen wir alles, da reißen wir uns den Arsch auf und da haben wir, was weiß ich, was für Regeln und Kredi und Code of Honors und was weiß ich, was man alles haben kann, wie das alles heutzutage so heißt. Aber mit uns untereinander und die Führungsebene, wie die mit uns geht, so, als wären wir Menschen zweiter Klasse oder so. Also krass hat es vielleicht keiner gesagt, aber so vom Gefühl her, weil ich denke so, okay, aber bei euch hört sich das jetzt, zumindest aus deiner Perspektive, vielleicht müsste man noch auch eine Mitarbeiterin mal fragen, zumindest so an, dass ihr sehr menschenzentriert seid und dass du dieses, ich glaube, ich habe es bei Big Five for Life oder so gelesen, glückliche MitarbeiterInnen sind glückliche KundInnen oder PatientInnen.
Also kann ich eins zu eins so bestätigen. Big Five for Life, tolles Buch, Regen. So detailliert und so tief haben wir es bei uns nicht drin. Dafür sind wir einfach, glaube ich, zu agil. Um die Glaubwürdigkeit abzufragen, sage ich immer, Leute, schaut bei, keine Ahnung, Kununu, schaut bei Facebook, bei Instagram. Da gibt es so viele Kommentare und Leute, das lässt sich ja gar nicht mehr kontrollieren aus Unternehmenssicht oder sehr, sehr, sehr schwer. Von dem her hat man da zum Glück, meiner Meinung nach, eine schöne Transparenz. Und das andere ist, wir sagen auch oft, es gibt den inneren Kunden, um genau diese Begrifflichkeit da rauszunehmen. Weil auch Schnittstellenmanagement untereinander, das ist ein Riesenthema. Wie geht man miteinander um? Wie macht man das? Wie kommuniziert man da? Das führt mich wieder zurück zu den Werten, was ich vorher darüber gesprochen habe. Man sollte sich seiner eigenen Werte bewusst sein und jeder schreibt irgendwo drauf, keine Ahnung, empathisch, authentisch oder sonst was. Das ist alles schön und gut. Wenn das so ist, dann ist der Wert auch der richtige. Aber wichtig ist, dass die Leute mit den Begriffen, ich weiß, viele schlagen immer die Hände über den Kopf zusammen, wenn man über Mission, Vision, Werte, DNA, sagen wir dazu, unsere Doro-DNA sprechen. Aber das ist entscheidend, damit jeder sich auch ein bisschen orientieren kann, passt das zu einem. Und ja, der Mitarbeiter ist unser höchstes Gut. Wenn du jetzt bei uns reingehen würdest in die Zahlen, dann würdest du feststellen, aha, unser größter Kostenblock sind Personalkosten, weit über 50%. Da findet die Wertschöpfung statt. Und wenn die Leute nicht ordentlich versorgt werden, wenn die Leute nicht motiviert sind, die keinen Spaß haben, dann kommt ja nichts bei raus. Also das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man irgendwie dann die falschen Leute drin hat. Es gibt diese klassische ABC-Klassifizierung von Mitarbeitern. Da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, was das Thema angeht, weil ein Mensch ist zum einen nicht so simpel zu klassifizieren. Das ist die erste Herausforderung, die ich da drin sehe. Und das andere ist, ein A-Mitarbeiter kann in einem anderen Unternehmen ein C-Mitarbeiter sein. Das liegt nicht immer an der Person, sondern ganz, 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 ganz oft und zu einem großen Anteil an den Umständen. Und da ist es einfach die Aufgabe aus einer Unternehmerperspektive, dass die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dann die richtigen Bausteine dafür zu finden, dass man am Ende des Tages im besten Falle nur A-Mitarbeiter hat. So, und auch da gibt es natürlich Schwankungen. Jeder hat mal einen schlechten Tag, das ist auch völlig in Ordnung. Aber auch da wieder die Transparenz zu haben und die Offenheit, das dann auch zu kommunizieren, ist zum Beispiel einer der Werte, die wir bei uns ganz groß aufhängen.
Also, ich hätte jetzt spontan Lust, bei euch zu arbeiten.
Gerne, komm mal vorbei.
Diese Stelle müsste wahrscheinlich auch
Leute.
noch geschafft werden, sozusagen. Also, ich finde, das klingt gut und also vor allen Dingen, also ich spreche ja auch mit vielen Menschen in Führung und so weiter. Und dir glaube ich es auch wirklich. Bei anderen
Danke.
weiß ich manchmal nicht so genau. Aber es lohnt sich ja bestimmt. Aber sag doch nochmal für die, die jetzt erst nach der Folge googeln, schon mal gleich mit, also Zahnmedizin und Schönheit mit, kommt man da mit diesen Lippen, die so komisch aufgerollt aus sind, raus? Oder warum sollte ich, was mache ich bei dir? Wann gehe ich zu dir?
Ja, das ist also das klassische Bild, was man hat, aufgrund der medialen Aufmerksamkeit, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ich muss ein bisschen ausholen. Der Andreas Doro ist Mund-Kiefer-Gesichtschirurg. Das heißt, er hat erst Medizin studiert und dann Zahnmedizin noch gemacht. Das machen wirklich nur die ganz Bekloppten, meiner Meinung nach. Und er hatte von Anfang an einfach die Affinität zur Schönheitschirurgie. Er hat dann im Bundeswehrkrankenhaus seine Anerkennungszeit gemacht. Da kamen dann, keine Ahnung, relativ viele Schwestern auf ihn zu und haben gesagt, oh, ich habe gehört, du machst das so. Und so hat sich das entwickelt. Als er sich dann niedergelassen hatte in Tingen damals, kleine Praxis übernommen, hat er beides gemacht, Zahnmedizin. Und da vor allem die chirurgischen Eingriffe und auch die Schönheitschirurgie. Aber das war dann mehr so, lief nebenher. Und dadurch hat sich das dann einfach immer wieder weiterentwickelt, dass beide Themen von Anfang an mit dran waren. Zahnmedizin ist der größere Anteil bei uns. Also wir machen komplett klassische Zahnmedizin von A bis Z. Alles, was es gibt, alles, was man braucht, Kassenpatienten, Privatpatienten, Selbstzahler, Da gibt es keine Ausschlusskriterien bei uns. Und zusätzlich gibt es einfach die Schönheitschirurgie, die sich so nach und nach weiterentwickelt hat. Und auch hier machen wir von Kopf bis Fuß inzwischen alles. Und das funktioniert sehr, sehr gut in der Kombination. Wir hatten oft die Sorge, dass der eine oder der andere Bereich, die dann sagen, was ist denn das? Das ist ja irgendwie unseriös. Aber dadurch, dass die Zahnmedizin sich immer mehr in diesen ästhetischen Bereich auch rein entwickelt, haben wir eine höhere Glaubwürdigkeit, weil wir einfach uns schon von Anfang an damit beschäftigen. Und in der Schönheitschirurgie, eine meiner Lieblingsgeschichten ist, war relativ früh noch, als ich wirklich in der Assistenz auch mitgelaufen bin und mir alles Mögliche angeguckt, da gab es den Elektrofachmeister aus dem Otzenwald, der hatte einfach einen weiblichen Ansatz an der Brust. Und dem konnte man super simpel helfen. Das war kein großer Eingriff, das war kein medizinisches Risiko. Man konnte da ein bisschen Drüsengewebe absaugen, wunderbar. Und dann sitzt der hinterher in der Nachkontrolle wirklich weinend vor dir und sagt, hey, ich war gestern seit 12 Jahren das erste Mal wieder im Freibad, weil ich mich getraut habe. Ich kriege Gänsehaut jetzt so vom Erzähl davon. Und das sind die Erlebnisse, wo wir sagen, wir verändern Menschenleben im positiven Sinne. Wir geben den Menschen ein Stück weit Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und unglaublich viel Lebensqualität zurück, dass die noch erfolgreicher, noch besser, noch glücklicher einfach durch ihr Leben gehen können. Und Zähne sind da einfach auch immer wieder mit dem Thema. Und so hat sich das dann gegenseitig einfach weiterentwickelt.
Lehnt ihr auch Anfragen ab, wenn dann jetzt, keine Ahnung, irgendwelche, ich will die Dolly Buster Tröpfchengröße oder ich weiß nicht was, eine dritte Nase, keine Ahnung, ob man sowas möchte.
Ja, genau. Also es gibt viele Sachen, aber ja, wir haben relativ mehrere Ausschlusskriterien, sage ich mal. Also in der Ästhetik, wenn du bei uns einen Termin haben willst, dann wirst du erstmal angerufen, hast ein längeres Telefonat und da gibt es so ein paar Triggerfragen, nenne ich es mal. Und Abhängigkeit der Antworten, so also wird dann einfach geschaut, okay, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Vor allem das Entscheidende ist da, was ist die Erwartungshaltung? Weil es ist Medizin. Man darf das nicht irgendwie unterschätzen oder kleinreden und man kann nicht alles machen. Also es gibt Leute, die kommen und sagen, ich hier Bild, so würde ich gerne aussehen. Ja, aber dann müssen sie nochmal neu geboren werden. Das wird halt nicht klappen. Also jetzt überspitzt formuliert, das würde man so nicht sagen.
Okay.
Aber das ist dann die Realität, weil Leute dann ein komplett falsches Selbstbild von sich haben. Und da ist es auch die ethische Verantwortung jedes Behandlers, den Menschen vor diesem medizinischen Risiko dann auch zu schützen. Das macht leider nicht jeder, das kann man auch so sagen, aber das ist mit Sicherheit eins der Erfolgskriterien für uns, dass wir da sehr, sehr, sehr kritisch sind.
Ja, das ist gut. Und Zahnmedizin, wolltest du gerade noch was sagen? Habe ich dich unterbrochen?
Also es ist die Kombination von der Zahnmedizin und der Ästhetik. Und in der Zahnmedizin, so wie ich es gesagt habe, da machen wir wirklich tutto completo alles. Stimmt, die Verhältnismäßigkeit. 70% von der Doro-Klinik sind Zahnmedizin und 30% sind die Schönheitschirurgie.
Und dann vielleicht jetzt die drei Dinge für andere Leute, die das jetzt anhören, vielleicht aus der WJ-Bubble, vielleicht auch außerhalb dessen mit Empfehlungen, Tipps, Tricks.
Es gibt einen unglaublich wichtigen Wert und der schwebt über allem. Wenn ich darf, erzähle ich eine kleine Geschichte dazu. Es ist so, mein Opa ist Rektor am Gymnasium gewesen. Der hat Deutsch, Geschichte, Mathe, so ganz klassisch. Und er hat ein Faible für Zitate. Jedes Wochenende, wenn ich ihn dann besucht habe, oder das zweite, dritte Wochenende, habe ich immer irgendein neues Zitat an die Backe bekommen. 10 Jahre alt oder sowas gewesen sein. Und dann hat er gesagt, pass auf, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Wenn der mit Kartoffeln will. Ich war aber grundsätzlich schon immer eher ein neugieriger Typ. Und habe dann gedacht, gut, was will er denn mir damit sagen? Bin ich losmarschiert? Keine Ahnung, war mal in der Bücherei, habe ein Buch über Agrarwissenschaften oder was gelesen und geguckt und getan und gemacht. Ich bin einfach nicht schlau draus geworden, was er mir sagen wollte. Muss man wissen, ich wohne am Rande oder bin am Rande der Schwäbischen Alb aufgewachsen. Da sind Bauernhöfe, mehrere vorhanden. Also hatte ich irgendwann mal am Wochenende mir mein kleines Fahrrad geschnappt und bin losgefahren zu dem nächsten Bauernhof, den ich im Kopf hatte. Und von Weitem habe ich dann schon gerochen, ah ja, das ist die richtige Richtung. Man kennt vielleicht so die klassische Landluft. Am Bauernhof angekommen, habe ich mich da umgeguckt, habe gesehen, aha, da sind die Kühe, da war der Hund an der Kette. Also ganz klassisch, wie man es so kennt, großes Bauernhaus. Und direkt angrenzend waren so die ersten Felder. Bin ich entlang gelaufen, habe geguckt, was da ist. Und siehe da, für meine damaligen Verhältnisse lagen da riesige Kartoffeln. Kam der Bauer auf mich zugelaufen, der Landwirt, dann hat er gesagt, ja, was machst du denn da? Und naiv wie ich war, ich sagte, ja, warum sind die denn so dumm? Und die Reaktion des Landwirts kann man sich vorstellen, der fand das nicht so witzig. In dem Augenblick, als sein Kopf hochrot angelaufen ist, bin ich schnell auf mein Fahrrad zurückgefahren, bin bei meinen Großeltern vorbei, habe die ganze Geschichte meinem Opa erzählt und der saß nur lachend da und hat es aber trotzdem nicht aufgelöst. Und es hat sage und schreibe, keine Ahnung, 20 Jahre gedauert. Im Endeffekt hat es so lange gedauert, bis ich Andreas kennengelernt habe. Was da dahinter steckt und der Kern ist, die meisten werden sagen, ja, ist doch logisch. Also ich hatte damals nicht so eine schnelle Leitung. Es ist einfach machen, einfach ausprobieren. Das Leben findet außerhalb der Komfortzone statt. Und das, was ich vorher gesagt hatte mit den 10 Ideen vom Andreas am Morgen, das ist die Extremform da davon. Aber nur darüber kann man sich weiterentwickeln. Nur darüber kann man selber wachsen und Dinge ausprobieren. Ja. Viel davon geht schief. Man holt sich eine blutige Nase, ein blaues Auge, was auch immer. Aber mein persönliches Ziel ist, ehrlicherweise, wenn ich so drüber nachdenke, okay, am Ende meines Lebens soll meine Komfortzone so groß sein, dass es praktisch nichts mehr gibt, was mich irgendwie schocken kann. Und deswegen stelle ich mir selber auch immer wieder einzelne Challenges, Herausforderungen, wo ich denke, oh Gott, nee, das will ich jetzt eigentlich nicht. Und gehe dann aber trotzdem rein. Und hinterher das Gefühl, was man da hat, ist für mich unbeschreiblich. So, das ist deswegen einfach machen. Und ich glaube, da haben wir in Deutschland eine kleine Herausforderung im Land der Ingenieure, Planer, Dichter, Denker, wie auch immer. Und es fühlt sich auch gut an. Ist doch sicher, der eigene Schreibtisch, das eigene Notizbuch ist doch wunderbar. Aber nochmal, das Leben findet außerhalb der Komfortzone statt. Und deswegen ein bisschen planen ist okay und dann einfach mal anfangen. Schauen, was passiert. Gucken, was herauskommt. Und das definitiv. Traut euch. Ganz, ganz, ganz wichtig. Der zweite Punkt ist, mit offenen Augen und Ohren durchs Leben zu gehen. Das gehört da ein bisschen mit dazu und in der Kombination bescheiden zu sein. Es ist jeden Tag, es gibt zu jedem Punkt, zu jedem Thema gibt es jemanden, der mehr weiß als du, der eine bessere Erfahrung hat und hör den Leuten zu. Orientiere dich an denen, schau, was die sagen, schau, was die erzählen und versuch es für dich selber zu verwerten. Egal an welcher Stelle du stehst, egal ob du 10 Euro auf dem Konto hast oder 10 Millionen oder 100 Millionen, weiß ich nicht. Es gibt immer jemanden, der was besser kann, schlauer kann. Und die Bescheidenheit, sich da zu erhalten, in Kombination mit offenen Augen und Ohren durchs Leben zu gehen und es einfach zu machen. Das sind so meine Empfehlungen, wo ich sage, go for it.
Super, danke dir. Und falls man eine blutige Nase kriegt und die schief wird, kann man ja zu euch kommen.
Sehr gut. Wunderbar. Immer gerne.
Ja, dann hast du noch any last words of wisdom, irgendwas, was du jetzt zum Abschluss noch sagen möchtest?
So wie ich es gerade eben schon gesagt habe, für
Okay.
mich ist wirklich das, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist machen. Machen und trauen und Spaß dabei haben. Das ist das ganz, ganz Entscheidende. Es läuft nicht immer alles gut, es läuft nicht immer alles bergauf, um Gottes Willen. Aber auch da, es gibt nur für mich zwei Sachen. Es ist entweder ein Erfolg oder es ist eine Erfahrung. That's it.
Ja, dir sieht man das auch an, weil du grinst mich, während du auch die Geschichte erzählt hast, so voller Strahlen. Das können ja die Zuhörerinnen leider nicht sehen, aber vielleicht hören sie es in deiner Stimme. Das kann man auch hören. So, ja, genau, und so, voll gut. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen ganz viel Schwung mitnehmen aus dieser Folge von dir. Danke, dass du so offen das geteilt hast. Danke für deine Zeit und die Inspiration. Und wenn jemand Fragen hat, dann darf man sich doch vielleicht per E-Mail oder so bei dir melden. Das tun wir dann in die Shownotes, und wenn man mal in Südschwarzwald ist, dann kann man auch mal vorbeigehen. Es ist ja bei WJ so, ja, man kann dich ja da finden und vielleicht
Genau.
sieht man sich dann mal wieder bei einer Veranstaltung. Alles
Sehr,
klar.
sehr gerne, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Und wie du schon richtig sagst, ich freue mich über alle Anfragen und jeden, den ich ein bisschen mit meinem Wissen auch teilen kann und was zurückgeben kann.
Ja, danke dir und bis demnächst.
Danke, mach's gut. Ciao, Leonie.
Weitere Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf dein Feedback und nicht vergessen, Häkchen rein beim Abo wäre fein. Dies ist ein Projekt, gehostet von den Wirtschaftsjunioren Karlsruhe.